Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag, ganz einen speziellen Montag, weil ich habe jetzt auch gestern noch Roger gegen Roger gemacht am Fernsehen. Und jetzt Roger gegen Markus am Radio. Also niemand soll sagen, ich drücke mich von kontroversen Themen und kontroversen Personen. Bin bereit für das alles und will das auch aushalten, Markus.
Ja, du tust mir so leid. Du bist wirklich so ein armer Sieg, der mit so vielen intelligenten Leuten reden
darf. Gut, also reden wir zuerst über die Bundesratswahlen, dann über Credit Suisse, dann über die Ukraine, was dort abgab, Bundesratswahl. Du hast ja heute geschrieben, extrem klar, die SVP ist geschwächt, vor allem die Zürcher SVP, aber überhaupt eigentlich die Partei, die ist in den Knie.
Ja, in den Knie, sie ist vor allem total führungslos und das wirst du, glaube ich, wahrscheinlich auch bestätigen. Ich meine, Marco Chiesa ist ja immer formell noch der Präsident, wissen wir das überhaupt? Der ist gar nie rum. Und ich meine, Bundesratswahl, da kann man jetzt noch so tun, als sei das nicht wichtig. Es ist wichtig in der Schweiz und es ist ein unglaubliches Schaufenster, auch für eine Partei. Und die SVP, da hörst du nichts, vom Thomas Eschi hörst du auch nichts. Und letztlich übernehmen jetzt einfach die Berner wieder die Führung. Also das finde ich wirklich ironisch, oder? Die Berner SVP, die ja 100 Jahre lang dominant war und dann hat der Christoph Blocher hat sie völlig in die Knie gezwungen. Die sind wieder da, haben auch gute Kandidaten, während Zürcher, die grosse, grosse Zürcher SVP, immerhin immer noch die grösste Partei für die SVP, ist nicht in der Lage, einen vernünftigen Kandidaten zu bringen.
Und warum ist das so? Weil es heisst, am Schluss muss ja der Blocher entscheiden, er tut ja den Daumen auf oder ab, wer Kandidat ist. Und wenn einer so lange einfach die Partei dominiert, dann kommt einfach niemand auf. Das ist doch irgendwie eine Kehrseite.
Na gut, aber dann muss man
oder das
sagen.
Müssen wir doch sagen, das ist das Resultat von dieser Blocher-Dominanz, dass eine Person weiterhin die grösste Partei dominiert, auch wenn er mit 81 wahrscheinlich ein bisschen über seinem Zenit ist.
Also erstens ist er nicht über das Zenit, das glaube ich nicht. Ich bin ja da wieder gewesen, da reden wir ja noch drüber am Donnerstag. Aber Tele Blocher, er ist immer noch absolut hell und immer noch da. Aber der Punkt ist schon, dort hast du recht, er hat die ganze Nachfolgeplanung hat er versagt. Oder?
Es ist in der Zürcher,
in der Zürcher SVP ist niemand da, der sich jetzt total aufdrängen würde als Bundesratskandidat. Gleiche Probleme haben wir eigentlich beim Regierungsrat. Ich meine, Ernst Stocker haben es eigentlich fast müssen zwingen, dass er über das Pensionsalter jetzt weiter Regierungsrat bleibt. Und für so eine grosse Partei mit so viel Erfolg, die eigentlich solche gute Leute anziehen sollte, ist das peinlich und das ist nicht gut.
Genau, und du sagst, es ist auch schlimm für Zürich, weil wir sind der grösste und der wichtigste Kanton, haben die meisten Bundesräte gestellt, traditionell, und jetzt haben wir dann keinen. Albert Rösti ist der Top-Kandidat. Er ist ja eigentlich rausgefallen worden vom Blocher als Parteipräsident, weil die Wahlen 2019 nicht so ausgegangen sind, wie es der Blocher hat wollen. Das heisst, dort hat er versagt, aber als Bundesrat soll es lange. Das ist also auch nicht irgendwie logisch nachvollziehbar, oder um ein Wort zu brauchen, das du ja völlig falsch im Zusammenhang gebraucht hast. Das ist kurios.
Das ist dir eingefahren, das Wort. Das ist das beste Wort, das es gibt. Nein, aber natürlich ist es kurios. Und zweitens ist natürlich klar, wenn du zurückstellst zu der Nachfolgeplanung, es ist eben nicht ganz wahr. Der Christoph Blocher ist nicht mehr total dominant, er ist nicht mehr im Tagesgeschäft drin, aber es ist so, dass auch grundsätzlich die Führung in dieser Partei nicht klar ist. Du hast Magdalena Matullo, die auch einen grossen Einfluss hat, aber trotzdem den nicht einstehen will. Sie ist weder Präsidentin von der SVP Zürich, das wäre zum Beispiel gut.
Hat mir der Toni Brunner gesagt, die würde auch nicht gewählt.
Wahrscheinlich nicht, aber das hätte sie ja können vorbereiten. Ich meine, sie hätte ein enormes Potenzial, sie hätte können vielleicht im Parlament schauen, dass sie gewählt wird. Das wäre vielleicht durchaus möglich gewesen. Aber ich sage es noch einmal, Nachfolgeplanung, da hat ja dazu gehört, dass eben die Tochter eigentlich nachgezogen wird. Er hätte das nicht unbedingt wollen, soviel ich weiss. Aber sie ist natürlich eine potenzielle Nachfolgerin. Der andere potenzielle Nachfolger wäre eigentlich der Roger Köppel gewesen. Und beide, und das weiss man ja, beide, die Christoph Blocher sicher am nächsten stehen, in dieser Partei, die noch aktiv sind, kommen jetzt nicht in Frage, da stimmt etwas nicht.
Genau, und Roger Köppel, der hat ja völlig versagt im Parlament, ist der grösste Schwänzer gewesen, hat über 1000 Abstimmungen hat er verpasst und hat eigentlich den Job nicht verstanden, wie das Parlament funktioniert. Du weisst es, indem man Eingaben macht, Interpellationen, Motionen. Seine letzte ist aus dem Jahr 2020, wo es um ein Bild gab von Max Liebermann.
Ja gut, aber das sollte ich eine gewisse Sympathie haben. Max Liebermann ist ja ein super Maler.
Nein, aber also, ist nicht
nein,
relevant.
Nein, Roger, das finde ich, sind die falschen Kriterien.
Doch.
Erstens, nein, wer viele Anträge und Motionen und so weiter macht, hat sonst nichts zu tun. Das sind alles Lichtgewichte, die unbedingt sich wichtig machen
wollen.
Mal, das zweite Schwänzen ist auch nicht ein Kriterium. Christoph Blocher hat wahnsinnig viel geschwänzt und ist trotzdem der einflussreichste Mann gewesen im Bundeshaus. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, zum Beispiel, und das sage ich jetzt auch als Journalist, dass im Roger Köppel ganz sicher auch die Weltwoche im Prinzip im Weg ist. Weil die Leute auch in der Fraktion haben Angst vor ihm. Die haben Angst, dass wenn sie einen Fehler machen, dass sie in der Weltwoche vorgeführt werden. Und die anderen Parlamentarier sowieso. Deshalb ist er nicht speziell beliebt. Also von dem her zeigt sich, und vor allem bei der Weltwoche, wo natürlich ein angriffig oppositionelles Blatt ist, da kannst du eigentlich nicht verbinden mit dem Mandat. Das geht eigentlich gar nicht.
Also Bundesrat wird er nicht. Die Frage ist, ob er noch Nationalrat noch mal wird. Oder der zweite Mörgeli wird jetzt nach seiner ganzen Ukraine- und Putin-Definition, wie er das Ganze sieht, der Mörgeli, der mittlerweile ja der Chauffeur ist vom Roger Köppel, oder?
Ja gut, also der Mörgeli ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Leute jetzt vom Roger Köppel.
Eben, er muss nur fahren.
Nein, jetzt muss man mal sagen, also Christoph Mörgeli ist einer der besten Rechercheure bei der Weltwoche, aber auch im Land, muss man immer noch sagen.
Aber hätte er müssen nur fahren?
Er fährt auch der Roger Köppel rum, das habe ich jetzt gewusst im Donnerstag, aber das ist ja völlig okay. Der Roger muss ja auch früh aufstehen. Nein, aber der Punkt ist, ich glaube auch nicht übrigens, eine Abwahl ist beim Roger, das hast du ja eigentlich anziehen, eine Abwahl ist beim Roger ganz sicher nicht zu befürchten. Er hat eine unglaubliche Anhängerschaft im Kanton Zürich. Aber was ich wirklich betonen will, ist, die Kantonalpartei SVP, die eigentlich die grösste und die wichtigste Partei sollte sein in der SVP, auch die wichtigste eigentlich im Land. Weil der Christoph Blocher ist angetreten, eigentlich die FDP zu ersetzen. Und er hat den Wirtschaftsfreisinn, hat er ja mehr oder weniger in die Luft gesprengt. Die sind teilweise selber schuld gewesen, aber der Christoph Blocher ist ganz wichtig für das. Er hätte die müssen ersetzen. Wir haben keinen Wirtschaftsfreisinn mehr. Wir haben aber auch keinen Wirtschafts-SVP. Wir haben keinen einzigen wichtigen grossen Manager oder Unternehmer, die in diesem Kanton sagen, ja, die SVP ist super. Da ist schon das Problem.
Eben, wenn man den Tommy Matter ins Spiel bringt, dann heisst das wirklich, Personalnot ist extrem gross und er ist ja eigentlich total verschwunden. Reden wir aber noch über den Albert Rösti. Er ist ja einer, der als gemögig gilt, das ist verdächtig in der SVP. Er hat ziemlich lange gezögert bis heute, bis er gesagt hat, er will Bundesrat werden. Vielleicht auch, weil er überlegt hat, du, wenn ich alle die lukrativen Mandate muss abgeben und nur noch Bundesrat bin, verdiene ich ja viel weniger. Oder? Das könnte ja auch noch vielleicht ein Grund sein, wieso er da nicht den Kopf voran reingegangen ist. Aber ich habe ja mit dem Albert Rösti mehrere Sendungen gemacht und er hat mir immer wieder gesagt, ich rede möglichst lange in einer Sendung. Je mehr ich rede, desto weniger Fragen muss ich beantworten.
Ja,
also da kommt da etwas auf uns zu. Weil ich habe dann also versucht, dann irgendwann mal zu sagen, stopp, halt.
Ja,
aber andere lassen ihn reden.
Ja, aber du hast das Wesen von Berner nicht begriffen. Das ist ja genau der Witz von Berner. Berner redet ja auch extra langsam, damit wir wirklich lange warten müssen, bis der Punkt kommt. Aber das ist eben, wenn du Macht ausübst, und Berner wissen das, oder? Das finde ich, das ist ja das Faszinierende an dem Kanton Bern. Der Kanton Bern ist, seit die Eidgenossenschaft gibt, immer einer der wichtigen Kantone gewesen und er ist auch immer einer der mächtigsten Kantone gewesen. Und wenn du mächtig bist, kannst du langsam reden. Dann müssen alle, nein, es ist doch so, dann musst du warten.
Schau, es gibt
Untersuchungen, dass Leute in Städten, in Handelsstädten, zum Beispiel New York, Amsterdam oder auch Zürich, die haben schon im 14. Jahrhundert schneller geredet als Leute in Residenzstädten, wo Könige hocken. Könige, die können langsam reden.
Gut.
Aber ich will noch etwas sagen wegen Albert Rösti.
Bist du nicht geworden im Bern?
Ja, ich rede viel zu langsam.
Viel zu schnell!
Albert Rösti ist einer der besten Kandidaten. Ich hoffe, dass er das macht. Werner Salzmann wäre auch gut. Ich
aber ist doch kein Sympathieträger,
Werner Salzmann. Mal, finde ich auch. Nein, finde ich kein Problem. Aber beim Albert Rösti habe ich noch ein besseres Gefühl. Er ist nicht Beamter. Werner Salzmann ist doch recht eingebunden in die Beamtenschaft. Und wie du weißt, für mich ist das grösste Problem im Land die Bundesverwaltung. Wir brauchen die Leute, die dieser Bundesverwaltung richtig Bein macht.
Gut, also, da gibt es immer noch die Frage, ob da nicht eine Frau soll kommen. Der ist der Friedli, Partnerin von Toni Brunner. Er selber ist in der Findungskommission, wird dort sich einbringen. Sie ist übrigens, glaube ich, Serviertochter gewesen am letzten Donnerstag. Und dann hatten wir das erste Mal eine Bundesrätin, die auch noch mal Serviertochter gewesen. Die hat uns serviert dort am Tisch.
Ja gut, aber ich habe gestern geschrieben, das hast du vielleicht gelesen, dass die Bundespräsidentin, also die Frau von Jonas Furrer, hat auch in der Villa die eigenen Böden geschrubbt. Also das ist überhaupt
also,
kein
das
Problem.
Ist, ist das vor 150 Jahren?
Ja, das ist
die Frau vom Bundesrat.
Ja,
das ist aber jetzt eine
ich
Frau.
Eine gute
nein,
Bundesrätin ich kann auch servieren.
Ich kann das nicht kritisieren.
Mal, du bist da so hochnäsig.
Nein,
du findest die Bundesrätin
nicht servieren. Ich finde es noch speziell,
ja, aber
dass sie das macht.
Oder? Ist nein. Doch schweizerisch.
Ist das schweizerisch?
Ja, würde ich sagen. Ich glaube jetzt auch eine Viola Amherd, die nicht unbedingt jetzt mehr am nächsten steht, aber auch die kann ich mir gut vorstellen. Stellen, dass sie dort servieren. Nein, also komm, das ist ja der Witz von der Schweiz, dass wir eigentlich alles können, oder? Wir können alles. Wir können König und wir können Handlanger. Aber noch schnell wegen des Friedli würde ich sagen, also da bin ich eigentlich todsicher, dass sie nicht antritt. So wie der Toni Brunner geredet hat, sie hat nichts gesagt, aber der Toni Brunner hat sie so deutlich gesagt, dass man, also das würde mich wundern, wenn sie noch kommen.
Reden wir über Credit Suisse, eine extreme Krise, ein Kurs unter 5 Franken, letzte Woche sogar unter 4 Franken. Viel Gerücht, wenig Informationen. Die frühere Führung wird jetzt da ganz klar verantwortlich gemacht für den Kladderadatsch, vor allem der Urs Rohner, VR-Präsident längere Zeit. In der Bilanz hat es auf dem Titelblatt gehabt, Rohner abgetaucht, obwohl er ja eben nicht mehr im Amt ist. Und dann der Titel von der Geschichte, Schuld ohne Sühne voll auf dem Mann. Ist jetzt das die grosse Geschichte, die man muss bringen zusammen mit CS?
Nein, ich glaube, Urs Rohner interessiert niemand mehr, sondern man will eigentlich wissen, überlebt es. Oder? Es ist so ernst und man würde eigentlich lieber gute Porträts lesen über die jetzige Mannschaft. Und ich muss jetzt noch etwas loswerden. Ich meine, Urs Rohner war ganz lang Präsident von der CS und wahnsinnig viele Journalisten haben gewusst, dass er nicht der beste Bankier ist von der Welt. Und fast niemand hat es geschrieben. Also, ich finde es auch unglaublich peinlich, dass du den erst als Bilanz richtig dreinschlägst.
Nein, das stimmt nicht.
Mal
nein.
Erst richtig dreinschlägst, wenn er gar nicht mehr da ist.
Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der Dirk Schütz, das war der Hauptfing vom Urs Rohner. Der hat ihm immer wieder gesagt, was der mir reingehauen hat. Aber dass jetzt hinterher, wie sagt man dem, nachtreten, oder? Heisst das auf Neudeutsch, dass das jetzt noch so kommt. Die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Erst Ende Monat soll jetzt gesagt werden, weil es die neue Richtung soll sein. Was ist bis dann zu erwarten? Letzte Woche, also der Kurs ist auf 3,60 runtergefallen, obwohl der Ossi Gröbel, ehemaliger CS- und UBS-Chef, gesagt hat, es kann nicht schlimmer werden bei einem Kurs von 5 Franken. Es ist alles möglich. Jetzt ist es wieder oben, es ist wieder bei 4,50. Also fast 30% wieder rauf. Innerhalb von einer Woche auf tiefem Level. In Amerika sagt man dem fast schon ein bisschen Penny-Stock. Sind nur 10 Milliarden jetzt, die die Bank noch auf die Waage bringt. Also nicht so eine grosse Firma. Und trotzdem gilt sie natürlich als too big to fail, weil volkswirtschaftlich ist es immer noch bedeutend. Also man weiss, die Bank kann nicht pleite gehen. Das AXPO, das UBS-Szenario würde dann irgendwie in Kraft treten. Oder was meinst du?
Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, sondern ich glaube, dass die Leute eigentlich, meiner Meinung nach, schon wissen, da ist Substanz da. Ich glaube, die Leute, also der Markt tut jetzt völlig übertrieben. Also der Aktienkurs ist dort sicher viel zu tief. Ich empfehle allen, jetzt sollte der CS kaufen. Das ist eigentlich der beste Moment, weil es kann nur raufgehen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sie Ende Oktober den grossen Schritt machen und die amerikanische Investmentbank verkaufen, weg damit und sich konzentrieren auf die Schweiz, Vermögensverwaltung. Vermögensverwaltung in einem der reichsten Länder der ganzen Welt, wo immer noch einen guten Ruf hat, was Stabilität betrifft und so weiter, kannst eigentlich keinen Fehler machen. Ich bin überzeugt, die alte Kreditanstalt, die immer noch da ist, die DNA ist immer noch da, da sind extrem viele gute Leute, sehr viele gute Bankangestellte. Die Bank hat meiner Meinung nach ohne den Investmentklotz aus Amerika, der einfach nicht zu uns passt. Man hat es auch bei der UBS gesehen, die Schweizer können Wall Street nicht. Das war völlig der falsche Weg gewesen. Wir haben eigentlich unsere Banken fast kaputt gemacht mit dem Ausflug nach Amerika. Das muss jetzt stoppen, abgeben, weg und dann, glaube ich, Kreditanstalt hat eine grosse Zukunft.
Bei mir kommen als Journalist natürlich nostalgische Gefühle auf, weil ich eigentlich meine journalistische Karriere fast schon angefangen mit der SKA, Kreditanstalt, hat sie keine Schweizerische Kreditanstalt, wo ich bei der Tat geschrieben Skandalbank etc. Und da habe ich einen Kommentar geschrieben, die SKA oder eben die Skandalbank verhökert ihre Paradebeteiligungen meist bietet. bedeutend oder irgend so etwas in dem Ding. Bin dann angeklagt worden, weil damals ist der Kredit von der Bank geschützt worden, vom Gesetz. Man hat keine kritischen Artikel dürfen schreiben. Ich bin dann, glaube ich, für 5'000 Franken verurteilt worden. Bin ins Vorstrafenregister während 10 Jahren.
Und jetzt Landesverrat.
Ja, und jetzt ist die Zeiten sind ganz anders. Aber die Bank ist immer noch
Sie wird überleben. Und ich glaube, grundsätzlich, das gilt, glaube ich, fast für alle Schweizer Banken. Nicht nur Unternehmen. Die Schweizer Unternehmen haben eine unglaubliche Substanz, die eigentlich immer da ist. Und wenn man nicht zu viel falsch macht, dann kann man viel Erfolg haben. Aber man muss ein bisschen bescheidener sein und ein bisschen weniger international tun, ein bisschen weniger speziell tun und dann läuft es gut.
Also, reden wir natürlich über unser Thema, das uns jetzt seit Monaten beschäftigt, über die Ukraine.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also, letzte Woche gegen Wochenende Schlag gegen die Brücke zwischen Russland und dem besetzten Krims-Prestige-Projekt von Putin, das er selber eröffnet hat am Steuer von einem Lastwagen 2018. Das sei Terror, hat er gesagt. Und dabei macht der Terror seit dem 24. Februar heute wieder voll gegen die Zivilbevölkerung, auch in Kiew, überall. Das ist militärisch irrelevant, psychologisch schon natürlich, aber stärkt wahrscheinlich eher den Widerstandswillen von der Ukraine. Also man wird immer nervöser, auch der Putin redet immer wieder vom Atomschlag, wird in den USA ernst genommen. Und der Biden hat das erste Mal das Wort ins Maul genommen, Armageddon. Weltuntergang, also der dritte Weltkrieg. Offenbar, die Amerikaner, wir haben ja gehört, ja, vor dem 24. Februar haben sie Geheimdienstinformationen gehabt, die sich als richtig erwiesen haben. Nämlich, dass der Putin angegriffen wird, wenn der Biden so etwas sagt, muss man das, glaube ich, ziemlich ernst nehmen.
Also gut, erstens, du weißt ja, wie ich den Joe Biden immer ernst nehme, das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Nein, erstens finde ich, er hat sicher recht. Also ich glaube, es ist klar, dass die Sowjetunion, Russland hat Atomwaffen und die kann sie einsetzen und der Putin ist verzweifelt, der Putin ist in der Defensive, das macht ihn sicher gefährlich. Das kann alles stimmen. Gleichzeitig muss ich sagen, und jetzt da Joe Biden kritisieren, du hast ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt jetzt als amerikanischer Präsident. Entweder sagst du, das ist ein Bluff, das stimmt nicht, wir glauben dem Putin nicht, unsere Informationen zeigen, das ist ein Bluff. Oder, wenn es anders ist, dann sagst du, ja, wir nehmen es sehr ernst, aber dann musst du öffentlich sagen, was machst du denn?
Er sagt und katastrophale Folgen, aber sagt nicht
das. Das sagt ja nichts. Das ist ja genau das Gleiche wie der Putin, der einfach sagt, es hat eine schlimme Folge. Das ist nichts. Sondern du musst das sagen, was der Petraeus gesagt hat. Und das ist übrigens da, wo der Putin natürlich weiss, wie das Pentagon macht, sowieso schon lange Politik. Der Biden tut einfach als alter Mann ein bisschen zunicken und so weiter und sagt viel Schrott. Das Pentagon hat ziemlich klar gesagt, den Russen, was passiert, wenn sie Nuklearwaffen einsetzen. Petraeus hat gesagt, die ganze Ostseeflotte versenken wir. Und wir können zum Beispiel, was hat er noch gesagt, nochmal, glaube Krim auch so bombardieren, dass er euch nicht mehr bewegen könnt. Also, und das weiss der Putin. Und von dem her, ich glaube, der Putin ist noch nicht so senil wie der Joe Biden. Von dem her bin ich sehr sicher, dass der Putin eigentlich nicht einsetzt.
Gut, also Petraeus muss man sagen, der ist nicht mehr Militär, hat sich da irgendwie in die Nessel gesetzt, hat einmal keine Informationen, die er seiner Freundin gegeben hat. Sollte man nicht machen, wenn man auf dem Level dort...
Und in der besten Familie vor.
Also, das ist eben natürlich... Also gut, der Unterschied zwischen dem echten Zar und dem falschen Zar, ich glaube, wir haben schon mal besprochen, der echte Zar, der gewinnt den Krieg und der falsche Zar, der verliert den Krieg. Der Putin weiss, dass er den Krieg nicht verlieren kann, wenn er nicht als falscher Zar gelten wird. Und die Frage ist, wo er sich wahrscheinlich stellen muss. Hilft ihm ein Atomschlag, zum echten Zar zu werden? Oder schadet es ihm möglicherweise? Oder stürzt es ihn dann noch mehr ins Verderben? Ich glaube, das ist genau das, was jetzt im Kreml passiert, wo er sich überlegt.
Also ich glaube, der Putin hat eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Er sollte sich sofort zurückziehen aus dem Donbass aufgeben anfangen zu verhandeln mit den Amerikanern und sagen, ich will aber Krim behalten. Und so wie die Amerikaner jetzt gestimmt sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Amerikaner sogar würden auf das eingehen würden. Weil der Putin würde damit auch die ganze Welt überraschen, weil er jetzt einfach den Rückzug einseitig
aber beschliessen. Aber das kann ich ja nicht mehr machen.
Er macht es nicht,
aber es wäre das Intelligenteste. Er hat gesagt, diese Gebiete gehören immer zu Russland und kann nicht jetzt 10 Tage später mit dem Gegenteil kommen. Und dabei ist es ganz einfach, gestern mit dem Roger Köppel am Fernsehen diskutiert, man hat gesagt, meine Kinder machen sich Sorgen, oder ich mache mir Sorgen um meine Kinder, dann kriegen wir es aufhören. Dabei das Einfachste ist das, was du eigentlich antun. Wenn der Putin sagt, das geraubte Land gebe ich zurück, ich gehe weg,
dann ist der Frieden.
Das ist das Einfachste. Ja. Aber Roger Köppel, den du vorher noch so gelobt hast und so, vielleicht aus historischen Gründen, die er da zusammen noch mal geschafft hat und noch nicht Konkurrenten waren, der kann das nicht sagen und schreibt das auch nicht. Das verwundert mich.
Ja, und mich verwundert, dass du nie kannst Fragen stellen ohne Unterstellungen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwo anderer Meinung sind, weil wir Konkurrenten sind, sondern weil wir einfach anderer Meinung sind. Und ich glaube wirklich, da ist der Roger völlig auf dem Holzweg. Wir kommen Tränen. Er hat ja auch in der, der Weltwoche einen Text von der Global Times, das ist kommunistische Blatt von den Chinesen abdruckt. Das ist auch eine Premiere
im Schweizer. Mit Kostenfolgen nehme ich an.
Glaube ich nicht, aber eine Premiere. Ja. Und dort siehst du genau gleich, wie die Chinesen eigentlich genau gleich argumentieren. Sie tun grosse Tränen vergüssen darüber, dass da jetzt ein Frieden sollte kommen. Der Krieg ist so schlimm, so schlimm, so schlimm. Sie sagen nie, Herr Putin, Sie könnten einfach aufhören, weil der Herr Putin hat angefangen und nicht der Herr Zelensky. Aber nein, sie brüllen dann und sagen, also es ist wirklich absolut unaufrichtig und nicht überzeugend. Der Putin kann jederzeit Frieden haben. Er muss einfach seine Truppen zurückholen.
Gut, und das war dann gestern auch noch eine Phase in dem Gespräch, wo er gesagt hat, Herr Maurer, der Chef vom IKK, sagt, es sei eine neue Form der Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Nicht mehr die Zivilbevölkerung sei in erster Linie geschädigt, sondern das Militär. Und nimmt als Vergleich den Syrienkrieg, ist dann auf den Titel gekommen von der Weltwoche, weil sie das Gefühl haben, das würde der Putin ein bisschen entlasten. Nein, also im Syrien war es ein Bürgerkrieg. Das haben nicht Russen gegen irgendeine Armee müssen kämpfen. Da haben sie Fassbomben auf Städte gejagt und Zehntausende von Toten verursacht. Und unten hat es keine Flugabwehr gehabt. Und natürlich hat es fast nur zu viele Opfer gegeben. Das Mal ist es halt ein bisschen anders. Das Mal müssen sie auch gegen ein Militär kämpfen. Und das macht es miserabel. Aber gleichzeitig macht es Terror, wie der heutige Tag wieder zeigt. Wenn er gesagt, es ist Terror, wenn man gegen eine Brücke geht und dann im Morgenverkehr auf Kiew schützt.
Das ist absurd. Und ich meine, eben, da siehst du, Putin ist wirklich meiner Meinung nach völlig in der Defensive. Es wird immer absurder und grotesker, was er sagt. Eben er, der Gott verdeckt mit dem ganzen Terror angefangen ist, brüllt jetzt, wenn sein Brückli kaputt geht. Das ist so etwas, das ist fast unerträglich. Und das mit der Zivilbevölkerung, da würde ich auch finden, Peter Maurer, da dunkelt mich, obwohl er sicher besser informiert ist als ich. Aber ich finde es komisch, dass er das sagt, weil die Zivilbevölkerung, wie du es richtig sagst, ist deswegen noch nicht so kaputt gemacht worden von den Russen, weil die Ukrainer militärisch, und das sehen wir jetzt, überlegen sind. Die Russen sind eine von der schlechtesten, lächerlichsten Armeen von der Welt. Und das muss man vielleicht mal betonen, weil ganz viele, ich habe jetzt gerade auch wieder mit jemandem zu Mittag gegessen, der gemeint hat, eben am Anfang, ja, die 3 Tage ist der Krieg vorbei, die Russen sind so überlegen, man hat sich völlig getoschen, was die Russen können. Und das ist übrigens auch wegen der Atomwaffen ein wichtiger Punkt. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Russen heute noch wirklich so in der Lage sind, dann noch wirklich punktgenau mit Nuklearwaffen etwas zu treffen. Das Zeug ist auch nicht gut unterhalten. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, und das ist übrigens immer ein Problem bei Atombomben, dass sie nämlich nicht funktionieren. Und das wäre dann noch viel peinlicher.
Also vielleicht noch ein Hinweis auf die Sendung. Er hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sogar Kritiker, sowohl in der NZZ, im Weltwoche Daily, in der Sonntagszeitung gross. Fernsehkritik, die ja eigentlich ausgestorben ist, hat da irgendwie einen Wiederbelebungsversuch gemacht. Man kann die Sendung übrigens nachschauen, wie sehr stark und sehr fleissig abgeladen, auch bei YouTube. Und das ist einfach meiner Meinung nach wichtig gewesen, mal den Roger Köppel ein bisschen zu konfrontieren in einer Fernsehsendung. Zum ersten Mal ist das gemacht worden in der Schweiz, dass er nicht nur monologisierend jeden Tag für Deutschland, für Ostdeutschland vor allem und für die Schweiz seine Sachen absondert, sondern dass man ihn auch ein bisschen konterkariert. Und das habe ich versucht in dieser Sendung.
Absolut. Und ich meine, es ist ja ein wichtiges Thema für unsere Zeit, gibt. Und es ist ja gut, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Auch das muss man attestieren, Roger, dass er immer, und jetzt nicht der Roger, sondern der Roger Köppel, dass er meiner Meinung nach zwar völlig falsch liegt, aber dass er das sagt. Und deshalb können wir ja auch diskutieren.
Gut, aber dann muss noch vielleicht der heißeste Punkt in der Sendung war. Weil wir haben beide festgestellt, der Roger Köppel und ich, dass er immer das Gegenteil von dem schreibt, wie alle anderen. Und darum jetzt auch zum Beispiel der Putin versucht zu entschuldigen, weil er sagen, nicht von einem Kriegsgericht verurteilt wurde, wobei ich ihn dann gefragt habe, ist der Hitler ein Kriegsverbrecher gewesen? Ja, ja, aber er sagt, er ist auch nicht von einem Kriegsgericht verurteilt. Ja, der ist dann gestorben, der hat sich ja umgebracht. Und dann habe ich gesagt, Roger, mit deiner These, wie du antrittst, immer das Gegenteil geschrieben, hättest du auch für den Hitler geschrieben.
Ja gut, aber das stimmt eben nicht. Die These stimmt nicht. Finde ich jetzt auch von daher unglaublich polemisch.
Wieso?
Ja, schau jetzt mal, der Uli Maurer ist jetzt überall gelobt worden, in allen Zeitungen. Konsequent.
Aber sag mal, wieso?
Weil das finde ich, das ist so eine bösartige Unterstellung. Wenn du über dem, du weißt es ja nicht, du kannst ja nicht sagen, er hat jetzt für den Hitler geschrieben, weil er hat das nie gemacht.
Und
das finde ich unfair.
Ich sage einfach, die Methode immer das Gegenteil schreiben, führt dich ins Verderben.
Aber
die
Methode, dass du ihm die Methode anhängst, ist schon eine Unterstellung. Weil ich sag
er hat es ja gesagt.
Ja, das finde ich dumm. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass Roger, ich tue ihn auch dort immer verteidigen. Der Roger hat nicht einfach immer gegen das Zeug geschrieben. Uli Maurer wird jetzt überall gelobt, also sollte man ihn jetzt verhacken in der Weltwoche. Das wäre konsequent, das wäre die Methode. Das macht er tot sicher nicht. Und er wird auch tot sicher nie den Christoph Blocher kritisieren, auch wenn alle anderen nachher sagen, der Christoph Blocher ist der beste Bundesrat der Welt, dann würde Roger Köppel nicht das Gegenteil schreiben.
Das stimmt so nicht. Nein, Markus hat alles falsch. Was er noch mehr hasst als die anderen Medien, er hasst vor allem Losers. Und nachdem der Blocher abgewählt worden ist, hat er einen ziemlich verhacken in der Weltwoche. Ziemlich verhacken.
Nein, das stimmt nicht, ich bin dabei gewesen.
Ja.
Ich habe einen Kommentar geschrieben, der ist ziemlich kritisch gewesen, und der Roger hat einen Kommentar geschrieben, der ist nicht sehr kritisch gewesen. Entschuldigung.
Aber die Weltwoche steht einfach auf den Blocher losgegangen.
Urs Paul Engler und Markus Somm haben kritisiert.
Gut. Also jetzt wollen wir schauen, ob es dann solche Leute noch gibt, wenn der Putin verliert oder eben, wo jetzt sich der Maurer zurückgetreten ist.
Gut, aber um dir auch noch recht zu geben, Putin ist dort sicher ein Loser und ich glaube auch, dass der Roger das merkt und das macht ihn zurzeit auch ein bisschen weinerlich. Ich finde es weinerlich, wenn er plötzlich an seine Kinder denkt und das Gefühl hat, das ist ein riesen Problem und er säuselt nur noch von Frieden. Er, der eigentlich sonst noch nie aufgefallen ist als Pazifist. Von dem her bin ich auch überzeugt, der Roger merkt, der Putin ist am Verlieren. Und es ist blöd, dass ich da auf der falschen Seite bin. Das glaube ich auch.
Wenn wir schauen, wenn er aus dieser Nummer rauskommt. Danke vielmals für das heutige Gespräch. Wir haben uns nicht so zofft wie andere Mal, aber wir werden wieder über den Trump reden. Und das wird alles wieder anders. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Es wird 6:30 mit Subaru, der 4x4. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.